herzlich willkommen zur 303. Sagt man das so? Ich glaube schon. 303. Das klingt komisch.
Die 303.
Zur 303. Folge des Sneakpods. Heute besprechen wir den Film Riddick. Also den neuen Riddick. Es gab, glaube ich, schon mal einen, der so hieß. Und bei mir ist Dr. Claudia.
Hallo. Und auch da ist der Mann fürs Grobe heute, offensichtlich, Robert Krüger.
Schon ein sehr grobschlächtiges Glas gerade am Mund gehabt, im falschen Augenblick. Hallo.
Ja, Riddick, heißt der so? Wie heißt der genau, der Film?
Er hat im Englischen noch den Nebentitel Dead Man Stalking.
Okay, Dead Man Stalking.
Ja.
Worum ging's?
Das lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Riddick wird auf einem doch eher lebensfeindlichen Planeten, zumindest für Humanoide, ist der sehr lebensfeindlich. Ist so eine Wüste voller barbarischer, gemeiner Tiere. Wird er abgesetzt. Und er wehrt sich fortan seines Lebens gegen allerlei Einflüsse und versucht sich eine Fluchtmöglichkeit von diesem Planeten zu basteln. Mhm. Indem er mit so einem Notsignal Raumschiffe anlockt, deren feindliche Übernahme er plant.
Ja, er stellt eine Falle quasi, so eine Raumschifffalle.
Genau. Ja, um es etwas ausführlicher zu sagen, es ist also wirklich nicht mehr als das, aber die Geschichte läuft dann so. Also am Anfang kriegen wir erstmal erklärt, wie er überhaupt da hingekommen ist. Also erstmal sehen wir ihn aufwachen, schwer verletzt, und sobald er sich aufrafft und irgendwie halt halbwegs wieder zu Sinnen gekommen ist, fällt erstmal dieser Planet in Form von wilden Bestien über ihn her. Also es hat da so komische hyänenartige Riesenhunde, die aber irgendwie so ein Leopardenmuster haben. Die sind sehr böse. Er macht da von denen ein paar Tricks da aus und ein paar macht er fertig und so. Dann kommen so komische Unterwasserschlammmonster, die irgendwie da im Wasser warten und ihn essen wollen. Und die sind auch, gegen die muss er dann kämpfen. Und dann entdeckt er Reste von Zivilisation. So, also da ist irgendwie, Gebäude gab es mal, das ist alles so ein bisschen verweht, aber man sieht, da waren mal Menschen, die das, also das ist alles nicht natürlich zum Teil. Da kommt er dann hin und da findet er das ist so eine Station von so Kopfgeldjägern. Mhm. Und da drückt er dann den Alarmbutton. Und dann kommt ein Raumschiff und die haben sofort mit so Scannern, wissen die, wer er ist, und wissen sofort, Riddick, böse, 100 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, den fangen wir jetzt. Und dann heißt es halt, ihr seid ja mit zwei Schiffen da, also die kommen dann irgendwie mit zwei Schiffen. Ein Schiff zurücklassen, mit einem abhauen oder hier sterben. Schreibt er dann so mit Blut an die Wand. So.
Okay.
Und dann, ab da ist alles gesagt. Also dann die bösen Kopfgeldjäger machen natürlich nicht, wie ihnen gehießen wurde, und sagen tschüss und lassen ein Schiff da, sondern sie denken sich, den nehmen wir mit, der bringt ordentlich Geld. Und ja, das bekommt ihn nicht so.
Das ist ein Fehler.
Ja. Was soll man das sagen? Es ist extrem konventionell. Am Anfang geht es einem wirklich auf den Keks, dass sie so den super tief gepitchten Vin Diesel, warte mal, ich drehe mal hier gerade. Hier bleiben oder sterben. So, die ganze Zeit redet er immer so langsam und er redet mit unglaublich viel Bass in der Stimme und halt immer so extrem testosteronschwangere, kurze, einfache Sätze, die irgendwem den Tod androhen. Und das wird, man kann nicht mal sagen, dass es nicht das ist, was man erwarten würde. Natürlich ist das, was man von einem Riddick-Film erwarten muss. Insofern ist es vielleicht so extrem zur Schau gestellt, weil die Zielgruppe dann da schön drüber lachen kann. Also weil es halt so ridiculous ist, dass das kann man nicht mehr ernst nehmen, das muss man lustig finden. Und so ist es, glaube ich, auch gedacht. Und man sieht ihn ganz, ganz selten nur selbst sprechen. Oft hören wir ihn nur aus dem Off, wie er uns was erklärt und uns was erzählt.
Riddick als Erzähler, sehr schön.
Ja, ja, weil er, was ist ja, den einen Tag da, wo er das dann geschafft hat, dieses komische Seemonster zu besiegen und dann da Richtung dieser Station geht. Irgendwie fängt er dann an, so ein Monolog von wegen, es gibt Tage, die fangen total beschissen an und werden dann noch schlimmer, und es sind Tage, die fangen noch schlimmer an und keine Ahnung, enden dann, hat dann nochmal irgendeine dritte Steigerungsform. Das hier wird einer von den zweiten. So, und dann sind so kurze Monologe.
Das ist aber kompliziert. Ja,
und von diesen kriegst du, von diesen Statements kriegst du immer wieder so von einem Offsprecher, während du ihn vielleicht gerade gar nicht siehst oder es ist nur so Landschaft von böser Wüstenplanet zu sehen, mit dieser ultratiefen Stimme so um die Ohren gehauen und denkst dir, ja, sehr markig, sehr toller Versuch, aber es ist nur lustig. Man kann es nicht so richtig als, Mann, ist das ein harter Knochen. Also wenn ich irgendwie Harvey Keitel als CIA-Menschen sehe irgendwo, dann denke ich mir, boah, ist das eine taffe Sau. Wenn ich Vin Diesel da sehe, dann denke ich mir nur, boah, ist das lächerlich. Es ist so, keine Ahnung, das ist so überdreht, dass man es nicht mehr so richtig für weiß nicht, der kommt ja fast schon wieder irgendwie nett und lustig rüber, als dass er als so besonders harter Hund rüberkommt. Also ich finde, die überzeichnen das so sehr, dass es dann irgendwann kippt. Ja. Es sind natürlich viele Kämpfe drin, sowohl gegen diese komischen Unterwasserviecher, die sehen im Grunde aus wie ein riesiger Skorpion, die haben so einen lustigen Piekser da hinten am Schwanz, an der Schwanzspitze und sind, ich würde mal sagen, weil die Großen passen nicht in den Raum hier rein. Und die kommen immer als erstes mit der Schwanzspitze aus dem Wasser und pieksen dann so ein paar Mal irgendwie an Land, ja, und versuchen dich da an Land zu hacken. Also irgendwie können die wohl auch mit der Schwanzspitze gucken, keine Ahnung, das wird nicht ganz erklärt. Und dann irgendwann, wenn du sie lange genug geärgert hast, dann springen sie auch aus dem Wasser raus und dann kannst du mal gegen das eigentliche Viech kämpfen. So lange sitzt das dann noch in seinem...
Vorher zielt das sowas.
Ja, das sitzt dann da in seinem Matschloch und macht irgendwas, keine Ahnung.
Okay.
Die Kämpfe sind allerdings so inszeniert, dass man leider nicht so richtig viel mitbekommt davon. Also ich hätte jetzt erwartet von dem Film, dass ich besonders coole Kampf-Action sehe. Also er hat ja immer so in den anderen Filmen, in Pitch Black und auch in dem ersten, so besonders lässige Arten gehabt, wie er Leute so abfertigt und umhaut. Und er hat ja auch diese komischen Augen, mit denen er besonders gut im Dunkeln sieht und deshalb am liebsten im Dunkeln kämpft gegen seine Gegner. Ein paar Mal sieht man auch so diese First-Person-Sicht so aus seinen Augen, wie er die Welt wahrnimmt. Aber bei der Inszenierung der Kämpfe, also ich weiß nicht, entweder ist Vin Diesel mittlerweile zu ungelenkig und zu alt und zu schwerfällig geworden, oder aber der Kameramann wusste nicht, wie das lösen soll, oder aus irgendwelchen Gründen mit den CG-Monstern, dass das nicht richtig ging, oder man hat immer das Gefühl, dass da eine Zoom-Linse zu viel auf der Kamera ist, also man wird irgendwie zu nah ran, es filmt zu nah ran, man würde sich immer irgendwie gerne zwei Schritte zurück wünschen, um den Überblick zu kriegen und zu sehen, wer haut denn da jetzt eigentlich gerade wen und wo haut er den hin? Man ist immer irgendwie zu nah dran und sieht irgendwelche Details und dann ist das Viech irgendwie tot. Ja, man ist dann natürlich auch sehr eklig, also dann wird da mal so ein Viech aufgeschlitzt und die ganzen Gedärme kommen raus und so. Das hat aber so einen typischen Riddick-Action-Film-Witz, also da muss sich jetzt niemand, also da haben wir schon Schlimmeres in der Sneak gesehen, also das ist alles sehr verträglich, aber irgendwie zünden die Kämpfe nicht. Und das geht mir dann bei den Kämpfen am Ende Mensch gegen Mensch auch so. Also da wird sich dann zwar geprügelt und wir haben in einer der Rollen von den Handlangern von diesen Bösewichten diesen Dave Bautista oder wie der heißt. Das ist so ein, ich glaube, der war mal Wrestler oder ist immer noch Wrestler. Ich meine auch, das wäre in Troja der Typ, der den...
Diesen ganz großen...
Ich bin mir nicht sicher, ob der das ist. Das müsste man jetzt mal nachgucken, aber ich glaube schon.
Den Brad Pitt erledigt.
Genau, am Anfang. Wie heißt denn der?
Keine Ahnung.
Koloss, irgendwas.
Dafür brauchen wir den Christen.
Genau. den haben wir auch drin und gegen den kämpft er natürlich dann auch am Ende, aber da habe ich die ganze Zeit so gedacht, weil das ist sozusagen der einzige Fleischberg von Mensch in diesem Film, der ihm irgendwie ebenbürtig ist. Die anderen sind alle so, wenn die in einen Faustkampf gegen ihn gehen müssten, dann ist klar, dass er das verlieren würden. Und die meisten, die er so tötet, die tötet er auch durch irgendwelche Tricks. Also oder man sieht es im Zweifel gar nicht. Es ist dann wieder so, er hat die Nacht ausgenutzt und zack, ist wieder einer weg oder so. Ja? Und dann fragen die sich, wie das denn jetzt ging. Und das ist der einzige, wo man denkt, so ja, den sparen sie sich für ganz kurz vorm Schluss auf. Das ist so der große, wenn die sich gegenseitig hauen, dann wackeln hier die Wände. Und dafür ist der Kampf dann auch so, ja, okay, das ging jetzt ziemlich schnell und so richtig viel Faustkampf gab es dann. Ich meine, da wird einmal, werden da viele Muskeln angespannt, aber es ist eine Sache von 15 Sekunden oder 20, dann ist der Kampf zu Ende. Und Das hat mich auch enttäuscht. Ansonsten, man kann ihm nicht absprechen, dass er natürlich irgendwie spannend ist. Man will dann schon wissen, wie geht das jetzt aus und wie trickst er die jetzt alle aus, weil die sind halt irgendwie in der 15-, 20-fachen Überzahl. Aber das ist absolut nichts, was irgendwie hängen bleibt. Also den habe ich in 6 Wochen vergessen, den Film. Mhm. Insofern, das kriegt jetzt irgendwie 5,5 Spaßpunkte oder so, würde ich vielleicht mal sagen.
Hast du die Kermode-Rezension dazu gehört?
Ich fürchte, nein. Wann waren die?
Weiß nicht, vor ein paar Wochen. Der hat, da würde mich interessieren, ob du das auch so empfindest, der hat ziemlich negativ auf den Film reagiert. Er meinte, dass er erstmal so mitgegangen ist, irgendwie durchaus den Willen hatte, sich da unterhalten zu lassen und so. Aber dass es dann was war in den Sexual Politics, der Geschlechterpolitik des Films,
ach so, okay, ja.
Was bei ihm dazu geführt hat, dass er quasi jede Geduld mit dem Film komplett verloren hat. Und dann sagte er, also er beschreibt es irgendwie so, dass er in dem Moment, wo er quasi jede Sympathie für den Film verloren hat, die Langeweile, die hinter ihm lauert, ihn quasi überfallen hat und dass er danach dann den Film, also der dann bei ihm total gescheitert ist.
Ja, also mir ist klar, was er damit wahrscheinlich meint. Also es gibt eine Frauenrolle, es ist eine einzige Frau bei diesen Kopfgeldjägern mit dabei. Diese Kopfgeldjäger bestehen aus 2 rivalisierenden Gruppen. Beide wollen ihn haben. Und die einen sind sehr viel zivilisierter und die anderen sind eher so die Wilden, sag ich mal. Und in dieser zivilisierteren Gruppe gibt es in der Crew eine Frau. Und das ist so eine ziemliche, im Grunde ist das eine Kampfsau wie die anderen auch alle. So. Und die entspricht so diesem Klischee-Stereotypen der Kampflesbe. Sie lässt auch irgendwann durchblicken, auf relativ raubeinige Sprache, wie der ganze Film auf einer relativ raubeinigen Sprache sagt sie irgendwann, ich fick keine Männer, beziehungsweise ich fick sie anders oder so ähnlich und dann haut sie irgendeinem Typen die Fresse ein und so. Also und die bedeutet Riddick an, nach dem Motto, ich bringe euch alle nacheinander um und die lasse ich übrig und mit der gehe ich dann ins Bett, aber sie wird mich nett darum fragen vorher. Und dann wird der Film, baut es so auf, als ob sie wirklich auf die Idee kommt, dass sie irgendwann so eine Sympathie zu ihm entwickelt, obwohl sie ihn eigentlich fangen müssen, ist sie irgendwann nicht mehr so sicher, ob sie ihn wirklich töten will. Und nachdem er dann alle nacheinander killt, kommt sie dann irgendwann tatsächlich so auf die Idee, im Zweifel vögel ich doch noch mit ihm, bevor ich ihn an den Kopf abhacke oder so. Diese Andeutungen, die sind ein bisschen anstrengend, weil die über den ganzen Film und wirklich so unterste Schublade Bauarbeiterhumor. Und das ist schon so drin. Und deshalb kann ich schon verstehen, was ihn da nervt.
Okay.
Also da muss man entweder auf Durchzug schalten oder irgendwie das ausblenden können. Sonst kann ich mir vorstellen, kann man da sehr schnell abgestoßen werden. Von wie man überhaupt von den meisten in dem Film abgestoßen werden kann, weil er ist halt B-Movie-Action-Film-Kost der mittleren bis unteren Schublade.
Okay.
Ja. Gut. Also wie gesagt, er ist nicht so, dass er einen komplett langweilt. Also wenn man sich der Geschichte so halbwegs ausliefert, dann will man natürlich wissen, wie es ausgeht. Und dann bleibt man da auch bis zum Ende. Ist jetzt nichts, wo ich hätte gehen müssen im Kino, weil es mich so, also da hat man schon, es war mir fällt es gerade nicht ein, mit was ich es vergleichen wollte. Irgend so eine Comic-Verfilmung. Weißt du, was ich meine? Zufällig die, ich komme nicht auf den Namen. Egal, fällt mir nachher noch ein.
Okay.
Also da, wir hatten schon Filme, die so langweilig sind, dass ich dann dachte, ich gehe jetzt. Ich schlafe hier ein oder es geht mir so auf den Keks, dass ich jetzt hier raus möchte. So schlimm ist das nicht. Aber es ist halt, ich glaube, die anderen waren auch irgendwie von der Story her komplexer. Also wir haben hier auch Carl Urban drin als, ich weiß nicht, ich habe die Restgeschichte von den alten Filmen ehrlich gesagt auch schon total vergessen, aber ich hatte das Gefühl, da wechselt man mal den Planeten, da ist öfter mal so was anderes, dann ist man mal an Bord von einem Raumschiff, dann ist man wieder unten auf irgendeinem Planeten, dann ist er in irgendeiner Mine gewesen, glaube ich, in dem zweiten Film, wo er dann irgendwie rauskommen muss und dann ist oben Lavastrom und keine Ahnung was und so. Also da hattest du auch so mehr Setpieces, die irgendwie schön ineinander griffen und man sich dachte so, oh, es ist irgendwie wenigstens Science Fiction und wir sehen hier mal andere Welten und jemand hat mal sich aufwendig überlegt, wie könnte es da aussehen, wie sieht ein Planet aus, der komplett aus Lava ist und was passiert, wenn man da jemanden absetzt und den da rumlaufen lässt. Und hier ist es so, okay, wir schmeißen dich in die Wüste und stellen da so eine Holzhütte hin, dann landen 2 Raumschiffe und dann prügelt ihr euch die ganze Zeit innerhalb von den 50 Metern um diese Holzhütte und mehr ist es nicht. Also okay. Es ist null Science Fiction an der Stelle. Das Raumschiff landet und das war's dann. Raumschiff-Thema beendet, es ist kein Science Fiction mehr. Und Carl Urban ist am Anfang in dieser Rückblende, wie er auf den Planeten gekommen ist, so für 5 Minuten drin. Und ich habe dann immer darauf gehofft, dass der am Ende irgendwie wiederkommt und sich nochmal einmischt und dass das dem irgendwie heimzahlen kann oder irgendwas. Nö, weg. Fertig. Das ist wie so ein, fast wie ein Cameo-Auftritt, aber er steht ganz prominent im Vorspann drin. Und ja, das delivert dann nicht so richtig. Wenn man da so liest, Carl Urban denkt sich so, hey, den, noch ein zweiter, den ich kenne. Mal von Dave Bautista abgesehen, der irgendwie ein kaum zu übersehener Nebendarsteller ist.
Ich habe an den ersten, also an Pitch Black, habe ich ganz diffuse Erinnerungen. Und ich habe da auch das Gefühl, also den habe ich nämlich vor langer, langer Zeit mal im Fernsehen gesehen. Dann gab es ja irgendwann so einen kleinen Hype, eben auch als dann der zweite rauskam und so. Dann war in der Zwischenzeit, war Pitch Black eben so zum allgemein anerkannten Kultfilm in einem bestimmten Genresegment erklärt worden und so. Und da habe ich damals das Gefühl, dass das meine eigene Meinung total überlagert. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie ich den ernsthaft fand. Ich habe damals so dieses Urteil, dass das irgendwie schon so ein cooler, lustiger Film ist, habe ich quasi so mit aufgenommen. Aber ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, ob das genuin meine Meinung war oder eine adoptierte Meinung. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich zu diesem Riddick, dieser ganzen Riddick-Sache stehe. Aber das, was du jetzt sagst, klingt auch nicht so, als ob man sich jetzt den neuen Film irgendwie anschauen müsste, um rauszufinden,
also,
wie man.
Ob ich den ersten wirklich gesehen habe oder ob ich mir nur einbilde, den gesehen zu haben, kann ich.
Basierend auf einer ähnlichen.
Ja, kann ich wirklich nicht mehr sicher sagen. Den zweiten bin ich sicher, dass ich ihn gesehen habe, weil den gab es in der Sneak. Mhm. Und wenn ich den ersten gesehen habe, habe ich ihn danach geguckt. Weil ich weiß, dass ich in der Sneak damals, war das neu, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich weiß, worum es im ersten ging. Also entweder habe ich ihn mal irgendwann irgendwo geguckt oder ich habe es mal nachgelesen. Mhm. Und als der Titel eingeblendet wurde, dachte ich auch, oh ja, das ist so stumpfe Action, aber das wird Spaß. Und wie gesagt, dadurch, dass die Kämpfe, und das ist ja das Einzige, was dieser Film delivern will, einen coolen Riddick und coole Kämpfe. Das ist so irgendwie, also zumindest ist das, was ich erwarten würde. Coole Sprüche, Vin Diesel als die coolste Socke aller Zeiten und lustige oder besonders schräge oder besonders krass inszenierte Kämpfe mit irgendwie besonders effektvollen Arten, wie er den einen oder anderen jetzt irgendwie austrickst und weg und tot macht. Und genau dieser zentrale Punkt delivert nicht und damit fällt der Film zusammen. Und dann fällt noch weg, dass man eben nicht, was ich vorhin gesagt habe, diese mehreren Setpieces, unterschiedliche Locations und so weiter hat und damit fällt das ganze Gebäude auseinander und macht nicht mehr so viel Spaß, wie es Spaß machen könnte. Gut genug zu diesem Film.
Okay.
5,5 Punkte, war jetzt nicht komplett langweilig.
Da schaue ich mir doch lieber den nächsten The Fast and the Furious an.
Irgendwie so.
Ja, wobei ich sagen muss, der letzte The Fast and the Furious hat mich gut unterhalten, tatsächlich. Der letzte The Fast and the Furious. Da habe ich tatsächlich einiges an Vorteilen abgebaut.
Echt?
Weil, und zwar war das bei uns, wir hatten in Essen an der Uni, hatten wir so einen English Film Club, die eben irgendwie so alle 2 Wochen eben, dann wurde dann irgendein Film gezeigt. Und eine meiner Kolleginnen hat da den letzten The Fast and the Furious mit aufs Programm gesetzt. Normalerweise werden dann natürlich eher so Programmkinofilme gezeigt. Und ich dachte so, was ist das? Was soll denn das? Ja. Und sie sagt dann so, nee, der ist total gut. Und dann so, ich so, ja, sicher. Und
klar.
Und dann bin ich dabei hingegangen, habe angeschaut. Und ich muss sagen, naja, total gut ist er natürlich nicht. Aber er hat mich eigentlich ganz okay unterhalten. Also ein bisschen auf eine ähnliche Weise wie das, was ich über White House Down gesagt habe. Aber ich fand das nicht unamüsant, auch nicht uncharmant eigentlich. Deswegen, ich würde tatsächlich in Betracht ziehen, mir den nächsten The Fast and the Furious anzuschauen. Unglaublicherweise. Aber
war das jetzt schon der mit dem, wo die Autos in der Schlussszene aus dem Flugzeug rausspringen, was dann irgendwie für eine halbe Stunde lang die Startbahn runterfährt?
Nee, das war der, wo sie einen so einen riesigen Tresor hinten. Super.
Ja,
wo
ja.
Sie irgendwie den ganzen Film überlegen, wie kommen wir da rein, um den Tresor irgendwie, was auch immer. Und dann am Schluss ist der Tresor einfach hinten an die Autos rangekettet und sie fahren dann irgendwie so eine halbe Stunde mit dem Tresor hinten dran durch die Gegend.
Wie jetzt, da sind Autos in dem Film?
Ja, also ich fand es ganz lustig, hab ich gesagt. Jo. Nee, aber Vin Diesel ist, ich glaube, ich bin da einfach auch nicht so Zielgruppe, ehrlich gesagt, aber.
Ja, ich weiß nicht, Triple X und so, der erste, das war alles noch schon ziemlich lustig, fand ich. Also, diese. Er hatte so eine gewisse Coolness, hatte er irgendwann mal, die ich lustig fand, die ich unterhaltsam fand. Aber wenn das jetzt der Vin Diesel von heute ist, dann ist die leider weg.
Also ich, es ist natürlich schon so, dass, dass ich jetzt einen männlichen Star richtig toll finde. Dafür muss er für mich eine gewisse Intelligenz ausstrahlen. Aber es gibt durchaus Schauspieler, die das nicht tun, die ich trotzdem irgendwie charmant finde. Aber ich muss sagen, das ist bei Vin Diesel nicht so. Ich finde den, ich finde, der wirkt einfach so, als wenn man ihn in wirklichen Leben treffen würde, wäre es ein dumpfer Klotz, mit dem du keine Lust hättest, auch nur 2 Minuten dich zu unterhalten. Also ich verstehe die Attraktion überhaupt nicht. Der wirkt wie ein Türsteher. Der war doch mal Türsteher oder sowas. Also,
keine Ahnung, war der nicht auch mal Wrestler oder so?
Keine Ahnung, ich hatte mal gelesen, dass er mal Türsteher war. Und ich finde, das passt einfach nichts gegen Türsteher. Es gibt bestimmt auch total nette Türsteher. Aber er ist finde ich, für mich so das Klischee dessen, der sich irgendwo vor die Tür stellt.
Und dann, okay, und die Tür dann zu ist, weil er einfach zu breit ist.
Genau, oder er lässt eben meinetwegen 16-jährige Blondinen im Mini-Kleid gerne noch rein, aber ansonsten, ja, also ist jetzt nicht so die Art von Person, mit der ich mich gerne auseinandersetze und ich gehe auch nicht so gerne ins Kino, um so jemand anzuschauen, aber ja.
Ja.
Naja, okay.
Gut. Muss ich also, sehen. Vin Diesel brauchen wir nicht. Dann schauen wir jetzt stattdessen Filme mit weniger runtergepitchten Stimmen, die zu viel Bass haben.
Deutlich weniger.
Ja. Ja. Denn du hast, ich kann es immer noch mir nicht merken, irgendwas mit Blanca.
Blanca Nieves habe ich gesehen. Auch auf dem Fantasy Filmfest. Und zwar ist das ein spanischer moderner Stummfilm, schwarz-weiß.
Auch noch.
Natürlich.
Ja, natürlich. Und der war
ist in Spanien sehr, sehr erfolgreich gewesen. Der war, glaube ich, auch Spaniens irgendwie für den fremdsprachigen Oscar nominierter, aber hat es dort nicht auf die Shortlist geschafft und so. Und was vielleicht so im Hintergrund ganz interessant ist, ist, dass dieser Film sehr, sehr lange auch so in Entwicklung war. Also ich glaube fast, ich weiß nicht, 8 oder 9 Jahre hat der ihn geschrieben und dann gemacht hat quasi daran rumgeschrieben. Und offensichtlich war das so, dass in dem Moment, wo The Artist eben dann so den großen, auch in Cannes quasi die großen Wellen geschlagen hat, hat der Regisseur erstmal gedacht, scheiße, so, das hatten wir jetzt.
Ja, das ist im Grunde das Gleiche, was Roland Emmerich passiert ist mit seinem White House Down. Er hat doch auch gesagt, dass er nichts von dem anderen Film wusste und der dann angekündigt wurde, auch so, fuck.
Das war's.
Und dann haben sie ihm am Release-Wochenende in Amerika auch noch gegen The Heat gesetzt, der in Amerika wohl ziemlich gut gelaufen ist, dann ist er komplett untergegangen.
Oh je.
Ja, ich hab dich unterbrochen.
Macht nichts. Konnte ich ein bisschen was trinken.
Sehr gut.
Also jedenfalls war er da wohl nicht so erfreut, wobei ich gleichzeitig ja auch das Gefühl habe, in gewisser Weise hat ja The Artist auch eben einfach wieder ein Bewusstsein dafür gebracht, dass man sowas auch anschauen kann. Also deswegen habe ich das Gefühl, möglicherweise, wenn der jetzt, ich glaube, der läuft im November dann auch regulär in Kinos an, weiß natürlich nicht, wie breit der da anlaufen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute jetzt nach The Artist eher bereit sind, wieder ins Kino zu gehen für einen Stummfilm. Also möglicherweise ist das gar nicht so, wie er das empfindet. Jedenfalls in diesem Film, also da er ja Blanca Nieves heißt, also Schneewittchen, geht es auch hier um einen.
In meinem Spanischkurs-Podcast erst bei Folge 14 oder so.
Naja, wir wissen ja alle, dass Blanca wegen Roberto Blanco nur weiß heißen kann.
Ja, und schon klar.
Und ja, wie Neige Nieves. Jedenfalls ist es ein Schneewittchen, im Prinzip eine Neuinterpretation der Schneewittchengeschichte. Das Ganze allerdings noch im Torero-Milieu. Also wir haben.
Sie sehen mich eine Augenbraue hochziehen.
Ja, gleich am Anfang des Filmes begegnen wir einem sehr berühmten, charismatischen Torero-Helden, dessen großen Kampf wir da auch erleben und das wird sehr, sehr ausgiebig inszeniert, was für ein Hype darum gemacht wird und so. Das ist der Punkt in dem Film, wo ich erstmal gedacht habe, so, okay, ich werde hier ein paar Probleme haben, weil natürlich, also die meisten von unseren Hörern wahrscheinlich auch, niemand von uns wahrscheinlich ist so ein großer Fan von Stierkämpfen oder sowas.
Nee, ich auch nicht.
Und dieser Film inszeniert diese Kultur schon. Also es ist schon so, dass der Film sich da bedient auf eine positive Weise. Also er ist da nicht kritisch. Das Erstaunliche ist, dass mich das dann gar nicht mehr gestört hat in dem Film, weil das in gewisser Weise in so eine Märchenwelt reinwächst eben. Also es gibt da eben eine Verschränkung zwischen diesem Schneewittchen-Motiv und dieser inszenierten, diesem inszenierten Theater. Ein bisschen was von Gladiatorenkampf hat es dann schon natürlich auch. Weil eben wir erleben, dass da eben Leute in den Ring geschickt werden und sich eben großen Gefahren aussetzen. Die werden zwar bejubelt, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass sie ihr Leben zur Belustigung der Leute aufs Spiel setzen und so. Und was hier passiert ist, dass wir eben dann ein kleines Mädchen haben, was eben, wie wir es aus der Schneewittchengeschichte kennen, mit ihrem Vater und der bösen Stiefmutter aufwächst und da unheimlich unterdrückt wird. Und letztendlich wird sie dann mit einer Gruppe von kleinwüchsigen Toreros, wird sie dann auf Tour gehen irgendwann. Und dann wird sie selbst eben auch zu Torero-Heldentaten, wird sie sich dahin bewegen. Und die ganze Sache ist eben, wie gesagt, ist ein Stummfilm. Wir haben einige Zwischentafeln, allerdings nicht so viele. Und ehrlich gesagt, finde ich, sind die auch fast ohne Ausnahme sind sie eigentlich nicht unbedingt notwendig, weil der Film sich sehr, sehr gut erklärt, einfach aus den Bildern heraus. Der Film ist sehr, sehr attraktiv, also er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist alles eben in dieser Schwarz-Weiß-Optik sehr dramatisch. Er ist sehr viel weniger, also im Gegensatz zu The Artist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf die eine Weise würde ich sagen, ist er weniger modern als The Artist. Weil ich finde, bei The Artist ist schon deutlich spürbar, dass er eben klar eine Hommage ist, aber gleichzeitig eben doch versucht, uns mit einem modernen Erzählmuster abzuholen und eben uns nicht so stark beansprucht, dass wir jetzt eben wirklich eine ganz neue Sehgewohnheit oder sowas entwickeln müssen. Ich finde schon, dass dieser Film hier uns da zum Teil ein bisschen mehr abverlangt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Figuren auftauchen, die niemals so hätten im klassischen Stummfilm auftauchen können. Also es gibt so ein paar so ein bisschen Sadomaso-inspirierte Szenen und so. Die böse Stiefmutter hat da ihre eigenen Interessen. Und es gibt eben so ein paar Sachen, die man natürlich so im klassischen Stummfilm niemals gesehen hätte. Also in gewisser Weise ist es so, wir haben eine ganz klassische, märchenhafte Geschichte in ein anderes kulturelles Umfeld verpflanzt und das Ganze dann eben doch mit so einer modernen, bisschen freakigen Sensibilität, aber trotzdem vom Genre her ganz klassisch eben Stummfilm, Bildsprache und so. Also es ist eine sehr, sehr interessante Kombination.
Ich habe The Artist nicht gesehen. Ist das denn so von der Art Kameraarbeit und so, versucht man da eher so wie früher zu arbeiten? Oder ist das schon moderne Kameraarbeit, dann nur schwarz-weiß?
Nee, also The Artist ist schon von der Kameraarbeit her, ist schon klassisch. Allerdings, ich finde, dass bei The Artist vieles so ein bisschen, für mich zumindest, wirkt so ein bisschen wie in Anführungszeichen gesetzt. Es wirkt so ein bisschen nach, schau mal, so sah das aus und wir erzählen jetzt auch wieder eine Geschichte mit ähnlichen Mitteln und so. Mhm. Und ich finde schon, dass das, also für mich zumindest ist so, dass The Artist sich eigentlich durchgehend sehr stark eben wie eine Hommage liest. Also eben wie was uns erinnert an Dinge. Und das, finde ich, ist bei Blanka Nieves eben nicht so stark. Ich finde, dass stärker, also weniger so ein Rückverweis ist, sondern stärker für sich selbst einfach ein Stummfilm ist. Also ich würde weniger nostalgisch, würde ich sagen, vielleicht in gewisser Weise. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ich ahne es zumindest, aber ich habe, wie gesagt, The Artist nicht gesehen, deshalb ist es jetzt schwer, wenn du da Vergleiche ziehst.
Also bei The Artist ist es so, dass egal, also unabhängig davon, was für eine Geschichte erzählt wird und so, eben der Film sehr stark davon lebt, dass wir uns zurückerinnern, entweder an tatsächlich Gesehenes oder an das, was wir trotzdem einfach so aufgesaugt haben mit unserer kulturellen Bildung und so. Und das ist eben, dass wir uns daran erfreuen, dass hier was wieder aufgeweckt wird und so. Mhm. Hier bei Blanka Nieves, finde ich, wird eben eine alte, sehr dramatische Filmsprache benutzt, um im Prinzip doch eine ganz neue Geschichte zu erzählen. Und in der Hinsicht finde ich eigentlich, ist es filmisch innovativer noch als The Artist. Es ist vielleicht nicht ganz so rund und perfekt wie The Artist. Also es ist kein so in sich geschlossenes Erzählkonstrukt, was so perfekt ineinander greift. Also vielleicht weniger professionell in gewisser Weise, würde ich sagen, als The Artist.
Okay.
Aber ja.
Also, die Leute müssen dann jetzt echt Geduld mitbringen, weil der läuft in Deutschland erst wann an? Im November. Ende November. Das ist noch richtig lang hin.
Ja, Ende November.
Also wenn ihr den Film, wenn er anläuft, dann hatte der Bob schon 7 Tage Geburtstag. Okay. So lang ist das noch
nicht. Ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Fantasy Filmfest ist. Das tourt jetzt ja noch ein bisschen weiter oder so. Vielleicht kann man ihn.
Das ist auch irgendwie in mehreren Städten gleichzeitig, ne?
Ja.
Ich glaube, in Berlin läuft das auch gerade.
Tourt, ja. Kann man ihn vielleicht auch noch sehen. Also ich empfehle es auf jeden Fall sehr, ihn sich anzuschauen. Ich war wirklich sehr begeistert und ergriffen. Also ich habe mich wirklich die ganze Zeit reingezogen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mir wird was Neues erzählt, was ich so noch nicht gesehen habe. Ich habe mich, wie gesagt, für ein Milieu begeistern können, was mich überhaupt nicht begeistert. Ich fand, dass die Schauspieler sehr, sehr gut waren. Das ist ja auch immer so ein, ich finde, das ist, wenn man jetzt einen modernen Stummfilm macht, ist es so eine Gratwanderung, weil einerseits ist es ja eine ganz andere Art Schauspielerei zu betreiben, eben vollkommen ohne Stimme zu arbeiten und eben auch so ein bisschen dieses Überspielen wieder hervorzuholen, die großen Gesten und so. Mhm. Aber der Film hier macht das sehr nuanciert, also ohne eben in irgendeiner Form von Karikatur zu gleiten oder auch nur zu stark zu signalisieren, dass das hier eine ganz fremde Ausdruckssprache ist. Finde ich, er nutzt die Mittel des Stummfilms ohne zu viel, eben für mich ohne zu viel Anführungszeichen darum zu setzen. Er macht das einfach und ja, also ich finde, es ist ein wirklich toller Film. Ich würde sagen, es ist kein perfekter Film, aber ich gebe ihm trotzdem 10 Punkte.
Wow.
Weil er mich sehr begeistert hat und eigentlich von allen Filmen, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, ist es der, der für mich am neuesten und am überraschendsten und auch am bewegendsten war. Deswegen, ich fand ihn sehr, sehr schön.
Gut, dann müssen die Leute sich das jetzt in den Kalender eintragen, dass sie das bis November nicht vergessen haben.
Ja, ich werde nochmal dran erinnern.
Wenn der überhaupt, glaubst du, der kriegt so einen größeren Kino-Release, dass man den irgendwie so...
Ich glaube, Programm-Kino-Release. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Metropolis im großen Stil oder Kinopolis da irgendwie... Ja, genau. Blanca Nieves.
Stummfilm, Saal 1.
Zumal ja eben, also der hat eben auch bei verschiedenen Festivals, also zum Beispiel bei diesen Goya Awards in Spanien hat er eine Menge Preise gewonnen, aber halt so die ganz großen Ehren, eben wie Oscar und so, hat er eben nichts großartig geholt. Und deswegen gibt es da, glaube ich, jetzt in gewisser Weise auch keinen Grund mehr für die großen Kinoketten anzunehmen, dass sich hieraus jetzt irgendwie ein großer Hype kreieren lässt. Deswegen denke ich, dass das doch den Programmkinos vorbehalten sein wird, den noch zu zeigen. Aber es ist natürlich, ich finde schon auch, es ist ein Film, wo sich lohnt, ihn im Kino anzuschauen. Eben bestimmt ist der auch auf DVD dann noch schön, aber das wirkt schon auch. Gerade das dramatische Schwarz und Weiß und die große Arena und sowas alles, das ist
schon. Der hat dann schön. Also mit seinem Schwarz-Weiß schon. Du hast Francis Ha nicht gesehen, ne?
Nein.
Da hatte ich ja damals bemängelt, dass der Film mit seinem Schwarz-Weiß irgendwie nichts Sinnvolles anstellt, sondern einfach nur sieht aus, als hätte jemand den Farbregler auf Null gedreht. Hier macht es dann schon, also richtig dramatische Kontraste an den Stellen,
wo man sie braucht. Es ist auch so, dass die verschiedenen Hauptfiguren sind alle auf sehr, sehr attraktive Weisen. Eben gut, sind Spanier, sind eben dunklen Augen und dunklen Haaren und der Kontrast kommt da eben auch gut rüber, sind sehr, sehr ausdrucksstarke Figuren. Also eine der Schauspielerinnen übrigens, die Stiefmutter, ist auch, kennt man aus Pans Labyrinth. Also es sind schon ein paar Schauspieler, die man vielleicht auch hier und dort schon mal gesehen hat, auch wenn man nicht so im spanischen Filmmarkt unterwegs ist. Aber ich finde eben auch, dass die Figuren sehr gut besetzt sind für dieses, gerade für dieses Stummfilm, diesen Stummfilm-Umfeld. Sie sind alle so, dass die Gesichter an sich einfach schon viel aussagen und sehr dramatisch sind und so. Also schöne Sachen. Ich empfehle Blanca Nieves.
Sehr gut.
Ja.
Blanca Nieves. Ich werde mir das nicht länger als 5 Minuten merken können, ich weiß das jetzt schon. Gut, auf Facebook wurden wir gebeten, ob wir zum Tatort uns äußern können. Das kam als Antwort auf die Ankündigung unserer letzten Sendung. Allerdings Haben wir die letzte Sendung sonntags aufgenommen, bevor der Tatort lief. So wie da auch heute. Es ist auch wieder Sonntag und der Tatort hat auch noch nicht angefangen. Tut er jetzt zwar gleich, aber das nützt ja nichts. Und da die ARD, wink wink, nudge nudge, hallo, uns keine Vorab-Rezensionsexemplare für den Tatort hinlegt, was natürlich irgendwie toll wäre, macht sie aber nicht. Insofern können wir dann auch immer erst hinterher darüber reden. Ich habe ihn mir aber noch angeguckt. Er war ja noch in der Mediathek verfügbar. Tatort Berlin. Mhm. Mit zwei Kommissaren, deren Namen mir gerade nicht einfallen möchten. So ein großer mit grauen Haaren und so ein kleiner mit dunklen Haaren. Und einer der wenigen Tatorte, wo noch richtig Dialekt gesprochen wird. Wenn auch leider nicht von den Kommissaren, sondern wenigstens von dieser einen Hilfsfigur. Da gibt es so einen, ich weiß nicht, was sein Job ist, der arbeitet da so in der Polizei als Zuarbeiter. Der ist da so, der ist auch Polizist, nehme ich an, und der macht dann halt immer so Botengänge irgendwie. Kommen die immer rein und sagen, irgendwie kannst du mal rauskriegen, wem der und der auf Telefonanschluss gehört oder so, dann geht er weg und kommt dann wieder und hat das Ergebnis. Und so ein älterer kleiner Mann, den Schauspieler kennt man auch, ich weiß seinen Namen auch nicht, und der spricht richtig fetten Berliner Akzent. Und das ist ja was in vielen Tatortreihen irgendwie fehlt, dass die Leute den authentischen Akzent von der Region sprechen, wo dieser Tatort spielen soll.
Das ist ja auch ganz klassisch, diese Aufteilung, das ist ja geradezu Shakespearean, dass man eben auch in einem, nicht unbedingt nur im komödiantischen Kontext, dass Nebenfiguren dann quasi so die Sprache des Volkes sprechen und dann so zwischen reinkommen und eben so noch eine ganz andere Ebene anlegen für das Geschehen als jetzt die heroischen Hauptfiguren.
In dem Münchner Tatort ist das so, dass die beiden Hauptfiguren tatsächlich zumindest so einen bayerischen Akzent haben. Okay. Ob das jetzt generisch münchnerisch ist, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich mir dann so denke, irgendwie Jan-Josef Liefers spielt jetzt dann Münster oder Til Schweiger spielt Hamburg oder so. Til Schweiger, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er herkommt, aber ich glaube nicht, dass er Hamburger ist. Insofern.
Ich glaube nicht, dass Til Schweiger irgendeinen Dialekt spielen kann.
Ja, er könnte vielleicht seinen eigenen sprechen, so er mal einen hatte, aber ich weiß nicht, wo er her ist. Ist ja auch egal, jedenfalls, wenn dann solche Stars solche Rollen kriegen, dann ist natürlich schwierig. Wenn das nicht zufällig so ist, dass der das perfekt nachmachen kann, wird das sonst auch schnell lächerlich, wenn man da versucht, irgendwie den Woche für Woche einen Dialekt reden zu lassen, der nicht seiner ist. Insofern nimmt man dann halt Nebenrollen, wo jetzt nicht irgendein Star sein muss, sondern wo man sich gezielt jemanden suchen kann, der aus der Region ist und den Dialekt tatsächlich echt sprechen kann. Und dann sieht das authentisch aus. Darauf wollte ich jetzt gar nicht raus. Die Kritiken, die ich gelesen habe zu diesem Tatort, waren euphorisch beschwingt. Bester Tatort ever. Zumindest bester Tatort aus Berlin seit langem. Ich habe mir den dann angeguckt. Die ganze erste Hälfte hat mich fürchterlich aufgeregt, weil es ein Propagandastück für Videoüberwachung ist. Ein Propagandastück für Funkzellenabfragen, für Vorratsdatenspeicherung, für All Things Überwachungsstaat. Mhm. So nach dem Motto, da müssen wir gar nicht viel machen. Da richten wir mal so eine kleine Taskforce ein, die setzt sich da hin. Da sitzt man so einen dicken Nerd, das ist natürlich genau so. Also Bart, dick, Computer, frech, keine sozialen Normen, so nach dem Motto, sitzt da an seinem Computer und kriegt alles raus, hackt sie überall rein. Und dann werten wir hier die Kamera aus und die Kamera aus und die Kamera aus und dann sammeln wir alle Handys ein von allen Zeugen, die werden einfach beschlagnahmt. Das ist dann so eine Gruppe koreanische Studententinnen, die irgendwie zum Flughafen fahren und nach Südkorea zurückfliegen wollen. Da geht man mit 5 Polizisten hin und man sieht dann nicht, was da passiert, aber in der nächsten Szene kippt er dem Nerd in der Zentrale 5 Smartphones auf den Tisch und sagt, ich habe denen gesagt, die sind dann nächste Woche wieder in Südkorea oder so ähnlich. Und dann fängt er an und blättert sich durch seitenweise Partyfotos von den Mädels und fängt an, sich kaputt zu lachen. So, also hast du so den Überwacher, der da sitzt und sich Sachen anguckt, die er eigentlich gar nicht sehen sollte, die auch nichts zum Tatbeitragen. Es ist einfach nur so, da sind halt 2000 Fotos drauf, weil die Asiaten knipsen ja immer. So, Stereotyp noch dabei gehauen. Und dann sitzt er da mit seinem Kollegen und guckt sich so 75 Partyfotos von den Wildparty machenden südkoreanischen Studentinnen an und lacht sich schief und krumm, bis er dann irgendwann mal die Bilder findet, die aus der U-Bahn sind, wo diese. Achso, ich sollte vielleicht erzählen, worum es eigentlich geht. Es sind U-Bahn-Schläger, ist ja auch ein beliebtes Thema in Berlin. Die Bild-Zeitung ist ja da immer ganz groß dabei. die Verrohung der Jugend am Beispiel von jemand wird in der U-Bahn zusammengeschlagen. Ach so. Und da ist es halt auch so, jemand wird in der U-Bahn zusammengeschlagen von zwei Jugendlichen und stirbt dann. Und jetzt ist eben die Frage, was ist da passiert und was geben die Überwachungsbänder von der U-Bahn, Überwachungskamera her? Im zweiten Teil versucht der Film das dann so ein kleines bisschen zu relativieren, indem er hingeht und gewisse Probleme zeigt, so nach dem Motto, okay, die Kameras haben nicht alles gesehen, da ist eine Säule dazwischen und was jetzt genau hinter der Säule passiert ist, wer zuerst geschlagen hat, wer von den beiden Jugendlichen...
Die Lösung ganz klar, wir brauchen mehr Kameras.
Genau.
Lückenlose
Überwachung. Richtig, wir brauchen lückenlose Überwachung. Und am Ende kommt dann die Auflösung kommt dann durch Tonüberwachung, weil wir haben auch noch das ist dann ein bisschen herbeikonstruiert, warum es jetzt da eine Tonaufzeichnung gibt, will ich jetzt auch nicht erst verraten, aber das ist dann so, okay, wenn das was wir beim Bild nicht hatten, das löst sich dann am Schluss dadurch, dass wir dann eine Tonaufnahme noch davon uns in die Hände fällt, auf Umwegen. Und dann haben wir natürlich noch mehr Überwachungsdaten, die wir auswerten können und dann können wir dann endlich darauf kommen, wer es dann jetzt gewesen ist.
Das macht mich etwas traurig für die Tatortzukunft, wenn du dir vorstellst, dass immer mehr Fälle im Prinzip nur darin bestehen, dass ohne Ende Überwachungsdaten gesichtet werden. Genau. Und dann am Schluss quasi so zusammenkonstruiert. Na okay, dann
haben wir es doch. In den Kritiken stand dann auch immer drin, zwei Kommissare und die Bilder von 12.000 Kameras. Und das ist die Nadel im Heuhaufen. Und das ist so die Problematik, vor die unsere Helden gestellt werden. Und du denkst dir, nein, weil ja, da mögen 12.000 Überwachungskameras hängen, aber die sind alle nummeriert und man geht halt hin und weiß, hier ist er gestorben, da hängt eine Kamera, das ist die 8793, das ist die 8785 und dann geht man an den Computer, gibt die beiden Nummern ein und dann hat man die Bänder von diesen beiden Kameras, dass da jetzt noch 11.998 andere Kameras in Berlin ist doch völlig irrelevant an dieser Stelle. Niemand sucht irgendeine Nadel in irgendeinem Heuhaufen, das ist totaler Quatsch. Du musst nur die Zeitindexe eingrenzen und dir die Videobänder von dem Zeitraum anschauen. Und dann halt wird auch echt alles kombiniert. Also so, wir haben beschlagnahmte Handys, wir haben also Fotos, die da durchgesehen werden von Leuten, die völlig unbeteiligt sind. Auch deren private Sachen. Wir haben abgehörte Telefonate, wir haben Funkzellenabfragen ohne Ende, dass also sofort jegliche Handys, wann waren die wo eingeloggt, in welcher Funkzelle hat sich welches Handy wohin bewegt und so weiter. Wir haben da noch so eine schöne Erklärung für den geneigten Tatort-Zuschauer, was die Cloud ist und der Kommissar muss dann eben ein bisschen sich dumm stellen, damit der Nerd ihm mal erklären kann, was die Cloud ist. Es war alles so, der Tatort erklärt den Deutschen die Welt. Es war wieder so holzhammermäßig, wir hauen euch jetzt mal hier diese moderne Überwachungsstaat-Technik rein. Das hat mich wirklich aufgeregt. Gegen Ende passiert dann noch ein bisschen tatsächliche Polizeiarbeit und was ich auch nicht verschweigen will, ist, dass sie das war auch in jeder Kritik drin. Ich fand es allerdings so ein bisschen, wie sagt man, feigenblattartig, dass die beiden Kommissare dann noch in einer Szene, die Szene geht maximal 30 Sekunden, fängt der eine mal ganz kurz an, über den Überwachungsstaat zu reflektieren und sagt so, ja, früher habe ich dann noch gegen demonstriert, gegen die Volkszählung. Und der andere verarscht ihn dann, macht einen blöden Witz und nennt ihn einen Ökoterroristen. Und dann grinsen sie beide und Thema erledigt. Abgehakt so, ja, das... Jetzt haben wir das halt, jetzt machen wir das auch. Das macht ja auch die Arbeit einfacher, kommen wir schneller zum Feierabendbier. Und also so, es ist so die vielleicht habe ich das jetzt auch so durch die Piratenbrille gelesen, aber mich hat's aufgeregt, ehrlich gesagt. Er war nicht unspannend und er war so handwerklich ganz okay gemacht, aber ich fand das Skript halt doch sehr ärgerlich. Und ich finde, die beiden jugendlichen Bösewichte waren gut gespielt und die Geschichte, was am Schluss rauskommt, warum sie das gemacht haben, wie das passiert ist, das ist alles sehr menschlich nachvollziehbar. Und diese ganze Thematik U-Bahn-Schläger, Brutalität in der U-Bahn und so weiter, das ist in Berlin ja wirklich ein großes Thema, weil da kommen ja immer mal wieder Leute zu Tode. Allerdings muss man halt auch sagen, rein statistisch gesehen, ist das nicht groß schlimmer geworden in den letzten Jahren. Die Presse stürzt sich halt nur immer viel mehr drauf. Jugendkriminalität geht immer weiter zurück. Nur die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, klar, was mit Jugendkriminalität ist, geht immer weiter rauf. Und die Leute halten es immer für gefährlicher, weil dann halt so Einzeltaten über Wochen hinweg in der Presse ausgeschlachtet werden. Und es ist und bleibt eine Multimillionenstadt. Da passiert halt hin und wieder mal, naja, was. Das ist
wie,
eben so.
Wie mit vielen so Lieblingstatbeständen der Presse. Genauso mit Kindsentführung oder genau. Sowas.
Oder habe ich neulich einen schönen Artikel gelesen. Statistisch gesehen, wenn du dein Kind alleine zur Schule schickst oder so weiter, dann bist du ja heutzutage eine Rabenmutter, weil das könnte ja entführt werden. Und da hat eine Frau in New York irgendwie, die hat ihren 6-jährigen Jungen mit der U-Bahn fahren lassen und ist dann in Amerika skandalmäßig zur Rabenmutter der Nation erklärt worden, hat jetzt ein schönes Buch über Helikoptereltern geschrieben. Und darin taucht eine schöne Zahl auf, die ich gelesen habe. Damit dein Kind entführt wird, müsstest du es im Schnitt 650.000 Jahre draußen rumlaufen lassen. Das ist ja, also statistisch gesehen so. Mal davon abgesehen,
dass statistisch das Wahrscheinlichste ist, dass jemand innerhalb des Bekanntenkreises oder in der Familie deinem Kind was tut.
Genau.
Übrigens hier, das ist, wäre eine Stelle, wo ich mal was sagen könnte, was mich schon immer nervt. Wenn immer wieder 10.000 Leute mir erzählen, dass es nur im Deutschen das Wort Rabenmutter gibt und deswegen da irgendwas, und zwar vor allen Dingen Leute, die in Deutschland leben, aber aus einem anderen Land kommen, sagen das häufig als irgendwie Beweis für irgendwas, dass hier es eine besondere Mentalität gibt, Frauen irgendwie was vorzuwerfen und sowas. Erstens, es ist gar nicht wahr, dass es nur im Deutschen dieses Wort gibt. Und zweitens halte ich das inhaltlich wie auf jeder anderen Ebene für vollkommenen Quatsch, diese Aussage. Es wird in anderen Ländern genauso Müttern vorgeworfen, dass sie sich nicht angemessen um ihre Kinder kümmern. Und das ist einfach ein blödes Vorurteil. Und nur weil es schon 10.000 Leute vor einem wiederholt haben, wird es nicht richtiger. Das ist einfach so. Wenn ihr das schon mal gehört habt, dass es in keiner anderen Sprache ein Wort für Rabenmutter gibt, dann schlagt es zum Beispiel mal im Italienischen nach. Da gibt es auch ein Wort für Rabenmutter. So. Es ist einfach nicht wahr. Also wiederholt das bitte nicht.
Da gibt es hunderte solche Dinge. Also es gibt diese Urban Legends, die einem immer wieder erzählt werden.
Und jedes Mal, das nächste Mal, wenn es jemand sagt, habe ich das Gefühl, ich muss laut schreien, aber das wäre dann etwas unhöflich. Vor allen Dingen, weil sowas ja häufig in so einem Kontext passiert, in irgendwie Dinner-Unterhaltung mit Leuten, die du noch gar nicht so gut kennst. Und ich weiß, wir Perner sind dafür bekannt, dass wir immer gerne mal laut Quatsch sagen. Aber trotzdem, es gibt so Situationen, wo das nicht so gut geht, dass du jemand, der dir schräg gegenüber irgendwo über einen breiten Tisch sitzt, dann so sagst, so Quatsch.
Ah, nein! So einfach mal.
So not true.
Also. Finde ich, sollte man eigentlich öfter mal machen, so Leute ansprechen. Es ist auch immer, fällt mir nur gerade völlig zusammenhangslos ein Tipp, den wir immer beim Schrauben an Motorrädern gehabt haben. Wenn du die Schraube nicht lose kriegst, einfach die Schraube mal anschreien, das hilft oft. Das fällt mir gerade so völlig zusammenhangslos, also nicht völlig, aber aus dem Kontext heraus ein.
Interessant.
Ja, das ist das Erstaunliche, es hilft wirklich.
Ja.
Ja, weil es löst die Anspannung in dir und beim nächsten Mal fasst du dann richtig zu oder machst irgendwas anders und dann geht's.
Ja, das ist ja wie das andere Leute bitten, die Flasche für dich aufzumachen, wo es in der Regel nicht ist, dass die andere Person wirklich stärker ist als du oder so. Also zumindest ist es nicht immer das Problem, sondern es ist einfach so, du hast dich irgendwie festgefressen an dieser Flasche. Mir
passiert das immer mit diesen... Wenn so eine Packung so zugeschweißt, also wenn du so versuchst, so einen eingeschweißten Bonbon aufzumachen oder so eine Packung Senf bei der Imbissbude und du hast es schon völlig kaputt genuddelt und kriegst es nicht mehr hin und dann gibst du es irgendwem anders und der nimmt dann einfach die andere Seite, was du natürlich hättest auch machen können, aber irgendwie hast du dich an dieser einen Stelle festgebissen oder hast dann schon...
Ist ja schon so verbogen.
Ja, du hast dann so zwei Ecken schon kaputt gemacht und es hat nur vier und du hast jetzt nur... Und dann gibst du es weiter und dann ist es einfach so offene...
Was wir damit lernen, ist, dass manchmal die Hilfe von anderen Leuten doch auch wirklich was bringt.
Absolut. Ich stelle gerade fest, dass ich vorhin eine Karaffe Wasser bereitgestellt habe. Ich stehe jetzt in der Küche. Das ist echt clever gewesen von mir.
Tja.
Naja.
Also Fazit zu diesem
Tatort. Fazit zu diesem Tatort.
Ärgerlich für dich.
Ärgerlich für mich und toll. Überwachungskameras sind super. Das Opfer ist trotzdem tot. Ja, hilft halt nichts, ne? So eine Polizeistreife in erreichbarer Nähe für irgendwen zum Holen wäre vielleicht effizienter gewesen.
Da muss man aber sagen, da ist der Tatort in gewisser Weise auch, schmerzfreier als jetzt so der klassische Hollywood-Film. Im Tatort ist das seltener so, dass es wirklich darum geht, die Leute davor zu schützen, dass sie überhaupt getötet werden. Im Hollywood-Film ist es ja doch wesentlich häufiger so, dass es irgendwie einen Showdown gibt, wo dann am Schluss das Opfer doch noch irgendwie gerettet werden kann.
Ja, es gibt hin und wieder mal Entführungstatort.
Das gibt schon, aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass Tatort nicht so große Probleme damit hat, dass die Leute halt auch sterben. Und dann.
Nee, das stimmt. Also, mal, 8 von 10 Tatorts beginnen einfach mit einer Leiche. Ja. Also oft ist es so, die Starting Credits rollen noch und da liegt sie dann halt schon.
Ja,
dann
und es kann auch ohne weiteres passieren, dass noch zwischendurch noch mal jemand stirbt, ja, genau. Von dem du eigentlich gedacht hast, dass er einer der die Hauptpersonen ist oder so. Und im klassischen Hollywood-Film passiert das ja eher selten. Also da ist es ja dann schon so, dass...
Gut, dafür sterben im klassischen Hollywood-Film halt rechts und links Nebencharaktere wie die Fliegen. Also die werden
ja... Also kommt drauf an, über welches Genre man redet. Aber klar, gerade so dieses Genre junge Frau irgendwo im Keller eingesperrt oder sowas...
Die wird dann in der Regel schon gerettet.
In vielen Fällen würde sie irgendwie doch noch.
In einem Entführungstatort, dass die Geisel nicht freikommt, ist schon auch eher
so. Aber es ist meistens schon jemand gestorben irgendwie.
Ja, ja,
das stimmt. Der zweite Fall wird dann häufig irgendwie gerettet.
Ja, ja.
So. Ja.
Okay, also ich habe die Kritiken für den Tatort erst gelesen, nachdem ich ihn gesehen hatte. Und ich war einigermaßen schockiert, plötzlich zu lesen, bester Tatort seit langem, bester Tatort aus Berlin ever, bla bla bla, Meister bla. Also ich saß da wirklich fassungslos davor und dachte mir, dass dieses Stück Propaganda so hoch zu hypen, fand ich echt unerträglich, ehrlich gesagt.
Okay.
Gut, jetzt könnt ihr mich in den Kommentaren schlachten, von mir aus. Ich halte das aus.
Nee, aber das zeigt ja nur, dass eben der Tatort in gewisser Weise doch so ein... eben bei solchen Spezialthemen auf keinen Fall ein Publikum anspricht, was so ganz konkretes Wissen zu diesen Themen hat und dadurch eben auch eine bestimmte politische Agenda in gewisser Weise, sondern dass es so doch dann häufig auf solchen Allgemeinplätzen verharrt und für jemanden, der ein bisschen mehr darüber weiß, halt leicht ärgerlich sein kann.
Und Tatort ist ja nicht frei davon, immer so eine... so eine Moral in die Welt zu tragen und dem guten Bürger zu erklären, wie so ein anständiges, ordentliches, moralisches, deutsches Leben zu verlaufen hat. Also das kriegst du ja in jeder zweiten Folge immer irgendwie übergeholfen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und hier ist halt dann eben auch so, guck mal, was wir alles können. Wir können dich überall überwachen. Wir sehen dich überall, sei lieber brav. Das steckt da schon mit drin. Gut, Tatort. Kommen wir noch zu ein paar anderen Themen. Ich habe hier noch auf der Liste stehen iTunes Festival. Das ist meine Abendbeschäftigung die letzten Tage.
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Die böse Firma Apple oder die gute Firma Apple, das kann jetzt jeder für sich selber ankreuzen.
Von denen habe ich schon mal gehört.
Ja, die haben ja dieses Ding namens iTunes, wo sie Musik verkaufen und mittlerweile noch einiges mehr. Und die haben sich seit einigen Jahren zur Angewohnheit gemacht, in London ein Musikfestival zu veranstalten, einen Monat lang, 30 Abende, und jeden Abend Leute auftreten zu lassen, teilweise sehr berühmte, teilweise so ein bisschen vielleicht schon mal gelesen oder so. Und das Ganze, erstmal ist das kostenlos, dahin zu gehen, allerdings die Karten sind so nicht zu bekommen quasi, also die werden irgendwie verlost, keine Ahnung, da kannst du dich bewerben, das hast du keine Chance, aber weil da will irgendwie jeder und alle hin. Und dann ist das da so eine kleine, schnuckelige, alte, schicke Halle, wo dann eben diese Sachen da veranstaltet werden. Und dann treten...
Kleine, schnuckelige, alte, schicke Halle.
Die ist ganz schick irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe gelesen, wie sie heißt. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber das ist so... es ist nicht diese Royal Albert Hall. Die ist ja so sehr opernhausmäßig. Es ist schon eher so sieht so aus, als ob sie früher mal für was anderes herhalten musste. Aber sie ist irgendwie schnuckelig von außen. Und dann treten jeden Abend zwei Künstler dort auf. Einer ist so der Voreact, der spielt dann so 40, 50 Minuten. Und dann kommt der Hauptact, der spielt dann so 1,5 Stunden. Eröffnet hat das Ganze am 1. September Lady Gaga. Das Konzert habe ich mir gestern aus der Retorte nochmal angeguckt. Ich kann mit ihrer Musik nicht so viel anfangen. Ich kann auch mit ihr ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Mich hat auch die ganze Zeit der Verdacht beschlichen, dass das zu großen Teilen doch irgendwie Playback ist. Weil mir einfach nicht in den Kopf wollte, wie man das derart professionell mikrofoniert kriegen kann, bei dem Rumgespringe, was sie da machen kann. Das kann einfach zu großen Teilen nicht stimmen, aber okay. Dennoch muss man sagen, so aus Performance-Art-Sicht ist das schon ziemlich abgefahren, was die Frau da auf die Bühne bringt. Was ich noch gesehen habe, ist, und da habe ich dich vor der Sendung drauf angesprochen, Sigur Rós, oder spricht man diese aus?
Rós wahrscheinlich.
Sigur Rós, wie auch immer. So eine isländische Band, ne? Mhm. Die waren irgendwie zweiten oder dritten Abend. Das läuft jetzt noch bis zum 30. September. Zweiten oder dritten Abend waren die auf der Bühne und ich kannte die nicht, aber ich hatte mal im Hinterkopf, dass du die mal irgendwie erwähnt hast in irgendeiner Folge.
Ja, weil bei irgendwie Upside Down haben die den Soundtrack
genau gemacht. Ich glaube, ich hatte nicht genug LSD im Blut. Das ist. Ich habe mir so die zweite Hälfte von dem Konzert angeschaut und habe gedacht, irgendwann springt der Funke vielleicht über. Nein. Ja. Es ist schon. Der eine hat so einen Geigenbogen in der Hand und sägt mit dem Geigenbogen auf der E-Gitarre rum, was ziemlich abgefahrene Geräusche macht. Und der Mensch, der dazu singt, klingt wie ein Eunuch in meinen Ohren. Das ist also sehr seltsam, um es mal auf ein Wort zu bringen. Stimmt. Und ich bin damit nicht warm geworden.
Also das ist schon so sphärisch eben.
Sphärisch ist tatsächlich ein gutes Wort.
Ich habe vor, weiß nicht, mehr als 10 Jahren mal eine CD von denen geschenkt bekommen, von irgendjemand, der Meinung war, das könnte mir gefallen. Und ich habe auch so am Anfang die ersten paar Mal, die man auch nur so versucht, diese CD anhören zu hören, denkt man so, oh Gott, ja, was tue ich hier eigentlich? Ich muss zugeben, dass es Situationen gibt, wo ich es inzwischen nicht ungern höre, aber es ist wirklich eine Musik, die für mich zu 1000% davon abhängig ist, dass du Lust darauf hast und darauf irgendwie so eingestellt bist. Und dazwischen sich das anzuhören, wäre vollkommen hoffnungslos, weil da hat man, ich finde, das ist dann auch eine Musik, die deine Geduld so strapaziert, weil du denkst, also kommt, Leute,
kann der Song jetzt mal irgendwie zu einem Punkt kommen, irgendwie genau. Und mal losgehen. Ja, also
sphärisches Rumgewabere und was auch immer
das
passiert.
Also das trifft es wirklich perfekt, sphärisches Rumgewaber. Das Einzige, was ich gut fand, war der Drummer. Also der hat immer so abgehackt, ich bin kein Musiker, ich kenne mich da auch wirklich nicht aus, aber die so abgehackte Rhythmen irgendwie dann teilweise so hingibt. Und den fand ich irgendwie toll. Und den Bassisten auch. Aber wenn der Sänger und dieser Geigenbogenmann losgelegt haben, dann ja, vielleicht vielleicht tatsächlich so als Hintergrundmusik für ein gruseliges Computerspiel oder so, aber dann halt nur so in einer Szene und wenn ich das Monster erschlagen habe, muss auch wieder was anderes kommen.
Ja,
nee, dann ist Kings of Leon habe ich noch geguckt. Das war ein sehr schönes Konzert. Elton John, wer den mag, ist jetzt aufgetreten.
Nee.
Morgen Abend, Montag, das ist jetzt dann schon rum, wenn die Sendung jetzt hier raus ist. Aber man kann für einen gewissen Zeitraum auch auf iTunes oder mit dem Apple TV oder sonst wie, auf dem iPad oder irgendwo, die Konzerte, die schon rum sind, auch nochmal gucken. Also man kann jetzt zurückgehen und kann alle, die schon gelaufen sind, anklicken und die komplette Show gucken. Ohne Werbung, ganz toll, einfach reinklicken und los geht's. Montagabend jetzt Jack Johnson, das werde ich mir angucken, den mag ich. Und gegen Ende kulminiert das Ganze dann mit Justin Timberlake und einer Dame, Katy Perry, glaube ich. Ah. Am Ende, die sind die letzten beiden Abende. Und da gibt es auch noch jeweils noch eine Vorband und vielleicht ist da, also Queens of the Stone Age war noch dabei, Arctic Monkeys, The Lumineers und also diese ganzen Namen, wo man jetzt so in letzter Zeit mal gehört hat, dass die irgendwie was gerissen haben. Oder eben alte Kranken sind. Reinschauen. Ich hatte neulich den Scherz ins Facebook geschrieben, meine Nachbarn hören das iTunes Festival jeden Abend, ob sie wollen oder nicht. Weil das hier dann doch öfter laut ist. Heute Abend, was ist hier? Avicii? Ist das jetzt? Sieht so aus. Nee, das war schon. Das kann man noch angucken. Okay, wie auch immer. Ja. Was haben wir noch?
Ich habe nichts mehr.
Du hast nichts mehr?
Nein.
Ich wollte noch einen Podcast empfehlen.
Okay.
Namens, mal wieder ein Englischer, namens Unprofessional. Sind zwei Typen, Dave Wiskus und Lex Friedman, die sind beide so aus der Tech-Szene. Also die sind, entweder sind das Programmierer oder Tech-Journalisten, da habe ich jetzt den Hintergrund nicht ganz da. Das Lustige ist aber, die reden teilweise über völlig andere Dinge. Also man kann mal eine Folge erwischen, wo sie sich mit irgendwem unterhalten, der aus ihren Sphären ist und dann kann das sehr, sehr technisch werden. Man kann aber auch Folgen erwischen, wo sie dann irgendwie Politiker da haben und mit dem reden, dann wird es politisch. Oder sie haben einen Comiczeichner da und verehren den. Also sie schaffen es auch teilweise berühmte Leute irgendwie, also so halbwegs berühmte Leute, in ihre Sendung zu holen. Oder sie reden einfach mit alten Kumpels, die sie irgendwie mal wieder, mit denen sie mal wieder sprechen wollen. Und dann wird das teilweise humoristisch bis unter die Gürtellinie. Also das kann jegliche Form von Unterhaltung annehmen. Neulich haben sie sich darüber unterhalten, wie so ein Bidet funktioniert oder wie man, was man macht, wenn man nach einer betrunkenen Nacht ein Hotelzimmer voll gekotzt hat, wie da das gesellschaftliche Protokoll ist, wie man damit jetzt umgeht mit der Situation. Also die Themen sind extrem breit gestreut und manchmal ist die Sendung so, dass man sie nicht im Zug hören kann, weil man sich einfach laut kaputt lachen müsste. Und manchmal ist es völlig ernst oder auch hochinteressant, wenn sie irgendwie einen wirklich interessanten Gesprächspartner haben, mit dem über irgendwas Ernsthaftes, Wichtiges reden, dann gibt es da nichts zu lachen, aber dann ist trotzdem interessant. Und manchmal ist halt was dabei, wo man denkt, ja, der Typ interessiert mich jetzt einfach nicht. Mhm. Manchmal haben sie auch Sendungen, wo sie einfach alleine, also zu zweit nur sind, ohne Gast und über irgendwas plaudern. Geht immer so zwischen 50 Minuten und anderthalb Stunden. Und ich mag die voll. Also ich höre jetzt schon irgendwie so seit 20, 30 Folgen oder vielleicht noch länger.
Und das ist auch nicht Tech-Nerd-fähig als Zuhörer oder ist das schwierig?
Es käme auf einen Versuch an. Also die sind halt beide so aus der, wie ich schon sagte, so Programmierer irgendwie oder Tech-Journalisten sind sie beide. Mhm. Und irgendwie so aus diesem Umfeld, Apple, iPhone, irgendwas, Entwicklung, Krams oder zumindest dann darüber schreiben. Aber nebenbei sind es halt zwei unterhaltsame Kerlchen. Die, also es kommt immer auf die Folge an, wie gesagt. Wer ist denn dieser komische Politiker? Jesse Jackson? Ventura? Nee, einer von beiden. Wer ist ein Politiker geworden? Ja, egal, ich komme da jetzt nicht drauf. Hatten sie vor so 10 Folgen oder so. Die Folge war nicht so wahnsinnig besonders, aber das war zumindest irgendwie ein politischer Name, den man schon mal gehört hat. Der war irgendwie Governor oder sowas. Und haben sie so jemanden mal in der Sendung und manchmal haben sie dann irgendwie Leute, von denen du noch nie was gehört hast, mit denen sie dann, keine Ahnung, über Unfug reden, über Alkoholexzesse oder über darüber, wie man ein Bidet benutzt oder keine Ahnung. Das ist halt lustig, weil die haben so einen, irgendwie haben die einen schönen Humor und eine Art, immer so Formulierungen zu finden, die eigentlich nicht sehr grafisch oder explizit sind, aber so Bilder in deinem Kopf auslösen, wo du denkst, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, aber eigentlich hat er gar nichts Schlimmes gesagt, es ist nur in meinem Kopf entstanden und das funktioniert ganz gut bei den beiden. Und die scheinen sich, also die haben eine schöne Chemie miteinander und deshalb, ich höre da gerne zu. Ich mag die Sendung sehr. Unprofessional werden wir vielleicht verlinken oder einfach mal in euer Podcast-Verzeichnis der Wahl eingeben. Unprofessional findet man dann ziemlich sofort. Ja. Beim Lauf für mehr Zeit habe ich eine neue persönliche Messzeit gelaufen.
Hervorragend.
Ich war sehr stolz auf mich.
Sehr gut.
Ich war nur zweimal joggen dieses Jahr bisher. Einmal im Mai und einmal jetzt. Mhm. Das ist das der Vorteil, wenn man diese Gamification-Apps in sein Leben lässt und immer alles mitloggt und alles mittrackt mit irgendwelchen Webseiten und seine ganzen Informationen irgendwo hochlädt. Dann kann man eben hingehen und kann zurückschauen und kann sehen, oh, ich war dieses Jahr genau zweimal joggen.
Das ist ja toll. Das ist ja ein tolles Gefühl.
Eigentlich hätte mich ja diese App und diese Webseite motivieren sollen. Die macht auch immer so Sachen hin und wieder. Wenn du dann laufen warst, dann kommt sie so 5 Tage später mit so einer Notification hoch. Du warst diese Woche schon einmal laufen. Wenn du jetzt noch eins drauflegst, dann kannst du eine neue persönliche Bestwoche oder irgendwie sowas. Oh. Und dann denkst du dir, ja, weg. Du klickst es fort. Ja, aber es war sehr schön. War natürlich wieder im Regen. Wie beim letzten Mal, wo ich da mitgelaufen auch. Damals ist es an einem richtigen Regenschauer untergegangen. Diesmal sind wir so durch so fiesen irischen Nebelwasserwandmist, so wie sagt man so. Also diese, wie es in Irland regnet, kennst du das? Mhm. So, die haben so einen ganz feinen Regen irgendwie. Wenn du so stehst und die Hand raushältst, dann denkst du eigentlich, irgendwie regnet das gar nicht. Und wenn du dich 5 Minuten draußen aufhältst, ist alles durchgeweicht irgendwie auf magische Art und Weise. Und so ein Regen war da. Ja, war aber lustig, durch die Frankfurter Innenstadt zu rennen. Und die Freundin, mit der ich damals beim Frankfurt-Marathon in einer Staffel gelaufen bin, ist Zweite geworden von 5000 Läufern oder so.
Wow.
Hat sich voll geärgert. Sie hätte wieder gewinnen wollen. Sie hat in die letzten Jahre immer gewonnen. Und jetzt hat sie ihre Tochter geboren vor 2 Monaten. Und es hat offensichtlich einen Leistungsknick bewirkt. Oh. Jetzt ist sie nur Zweite geworden. Oh Gott, verdammter Stress, echt, wirklich. Furchtbar. Diese Geburten können einem die guten Läufe verhageln. Ja, nee, also.
Schlimm, diese Hochleistungsmoms.
Ja, fürchterlich.
Heidi Klum und sie, nicht normal.
Genau. Nun ja. Das war es jetzt aber auch auf meiner Themenliste. Ich wollte nur über den Tatort meckern. Mehr hatte ich nicht vor.
Gut.
Wir hatten heute versucht, live zu senden.
Ja.
Wenn ich das hier so aus dem Augenwinkel mitverfolgt habe, ist das komplett schief gegangen. Denn die ganze Zeit stand hier immer, Streams werden vorbereitet, bitte warten.
Okay.
Und ich hatte keine Ahnung, wie man das behebt. Ich habe es dann einmal neu gestartet. Das heißt, ihr hört uns jetzt doch nur aus der Retorte.
Oh.
Denn unser Livestream ist irgendwie abgekackt. Ich konnte das währenddessen nicht lösen und ich werde das mal nachrecherchieren, was da schiefgegangen ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob es einfach nur kaputt war.
Also alle, die jetzt traurig gewartet haben.
Ja.
Es tut uns schrecklich leid.
Aber wir haben leider auch kein Techniker-Team, was im Hintergrund irgendwie so, also wir haben nicht diesen Tatort, den Nerd, der da im Hintergrund sitzt, dem man so zuruft, hier, wert mal diese Festplatte aus und dann macht er das und 5 Minuten später kommt er mit dem Ergebnis wieder an. Hammer nicht, muss man alles selber machen hier. Daher müsst ihr das jetzt Dienstag früh hören. Und den Tatort haben wir jetzt dann auch schon verpasst. Nein, er hat vor 2 Minuten angefangen.
Na dann.
Na dann auf.
Schnell nach Hause.
Genau, schreibt Kommentare und klickt den Flatter-Button und den Facebook-Button und was ihr sonst noch so an Buttons findet. Wir danken herzlichst. Genau, das wollte ich immer noch mal sagen. Die Leute, die immer auf den Flatter-Button drücken, vielen herzlichen Dank.
Tun das welche?
Das tun welche, ja.
Das ist ja nett.
Das ist sehr nett. Es trägt die Serverkosten immer noch nicht, aber es hilft zu versuchen, sie zu tragen. Und das ist, finde ich, großartig, dass ihr das immer klickt. Weiter so. Freut uns.
Schön. Vielen Dank.
Genau. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.